Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, unseres Heilands und Erlösers, wollen wir Gottes Wort hören, und zwar einen Text aus dem Matthäusevangelium, im zweiten Kapitel. Das ist ein Text, der zum Epiphaniasfest am Anfang des Jahres gelesen wird. Und wir haben ihn sicher in diesen Tagen schon mal gehört oder gelesen, deshalb lese ich ihn noch einmal in einer neueren Übersetzung, wo es ein bisschen anders klingt, aber doch der gleiche Inhalt ist. Matthäus 2, Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft des Königs Herodes geboren. In dieser Zeit kamen einige Sterndeuter aus dem Land im Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Ihre Frage versetzte Herodes in große Unruhe und alle Einwohner Jerusalems mit ihm. Er berief eine Versammlung der obersten Priester und Schriftgelehrten ein. Wo soll denn der Christus nach der Aussage der Propheten zur Welt kommen? Fragte er sie. In Bethlehem, sagten sie, denn der Prophet hat geschrieben: O Bethlehem in Judäa, du bist alles andere als ein unbedeutendes Dorf, denn ein Herrscher wird aus dir hervorgehen, der wie ein Hirte sein Volk Israel führen wird. Daraufhin sandte Herodes seine geheime Botschaft an die Sterndeuter und bat sie zu sich. Bei dieser Zusammenkunft erfuhr er den genauen Zeitpunkt, an dem sie den Stern zum ersten Mal gesehen hatten. Er sagte zu ihnen: Geht nach Bethlehem und sucht das Kind. Wenn ihr es gefunden habt, kommt wieder hierher und erzählt es mir, damit ich auch hingehen kann, um es anzubeten. Nach diesem Gespräch machten sich die Sterndeuter auf, um nach Bethlehem zu gehen. Wieder erschien ihnen der Stern und führte sie bis nach Bethlehem. Er zog ihnen voran und blieb über dem Ort stehen, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, war ihre Freude groß. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria und sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Dann öffneten sie ihre Truhen mit Kostbarkeiten und beschenkten es mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Als es Zeit war, wieder aufzubrechen, zogen sie jedoch auf einem anderen Weg in ihre Heimat zurück. Denn Gott hatte sie in einem Traum davor gewarnt, zu Herodes zurückzukehren. Soweit dieser Text aus dem Matthäusevangelium. In dieser Predigt soll es einmal um ein Lied aus unserem Gesangbuch gehen. Das Lied »O König aller Ehren« finden wir in unserem Gesangbuch, wenn Sie es aufschlagen wollen. Wir singen dann die Strophen, die unter der Nummer 75, »O König aller Ehren«. Es steht unter den Liedern der Nachweihnachtszeit. Diese Zeit hat ihren Namen vom Epiphaniasfest, was wir am 6. Januar ja feiern. Die Christenheit in der ganzen Welt, das Fest der Erscheinung des Gottessohnes Jesus Christus auf dieser Erde. Wir wollen jetzt die ersten beiden Strophen dieses Liedes zusammen singen. O König aller Ehren, Nummer 75.
König aller Ehren.
Dieses Lied ist ursprünglich nicht als Kirchenlied, also als Choral gedichtet worden, sondern stellt eigentlich eine gereimte Erzählung dar. In der Barockzeit, in der es entstanden ist, war es Mode, dass evangelische Pfarrer versuchten, ihren Gemeinden den Inhalt der biblischen Texte in Reimform nahezubringen, in Gedichten. Manche haben solche Gedichte für alle Sonntage des Kirchenjahres geschrieben und gesammelt und in einem Buch drucken lassen. Zum Beispiel Friedrich Hiller, von dem wir das bekannte Lied im Gesangbuch haben, »Mir ist Erbarmen widerfahren«, der dann eine Zeit lang seinen Predigtdienst nicht ausüben konnte, weil seine Stimme beschädigt war, krank war. Da hat er die Predigtexte in Liedform seiner Gemeinde mitgegeben und drucken lassen. Zu unserem Lied, auch der Pfarrer Martin Behm, von dem dieses Lied stammt, hat solche Dichtungen verfasst. Er ist 1557 im schlesischen Lauban geboren worden. Das liegt ein paar Kilometer östlich von Görlitz, heute in Polen. 1586 kam er wieder in seine Heimatstadt zurück, nachdem er studiert hatte, und ist dann 36 Jahre lang Pfarrer an der Heiligen Dreifaltigkeitskirche seiner Heimatstadt Lauban gewesen. Unser Lied »O König aller Ehren« findet sich erstmals in einer von Behm herausgegebenen Sammlung aus dem Jahr 1606. Und diese Sammlung hat einen schönen Titel, wie es damals üblich war, sehr lang. Ich lese ihn mal vor. 100 andächtige Gebetlein, reimweise über Sonn- und feiertägliche Evangelia durchs ganze Jahr. Zur Mehrung christlicher Andacht also gestellt, dass man sie beten und singen kann, auch mit schönen Figuren geziert durch Martin Bohemium. Das ist der Titel, ja, wo wir zwei Worte oder drei Worte vermuten heutzutage. In dieser Sammlung von 1606 findet sich übrigens auch das sehr bekannte Lied »Wie lieblich ist der Main«. Das ist ja auch von Martin Behm. Dass er in der Liedersammlung von 1606 seinen Familiennamen mit Bohemius angibt, sollte uns nicht irritieren. Es war damals üblich, dass man seinen Namen als Theologe zumindest latinisierte, also ins Lateinische übertragen hat. Und auch die Schreibweise konnte sehr variieren, von Böhm über Böhme zu Behm mit E geschrieben. Das war alles möglich. Martin Behm wollte durch seine gereimten Gebete dazu beitragen, dass die Predigthörer mehr vom Inhalt der Predigten mitnehmen. In der Vorrede zu dieser Sammlung schreibt er deshalb: Demnach ich dann in der vergangenen Zeit bei den Sonn- und feiertäglichen Evangeliis kurze Gebetlein reimweise gestellt und dieselben dem Volk vorgesprochen habe. Und so habe ich bemerkt, wie durch das himmlische Feuer Gott, der Heilige Geist, seine Flämmlein der Andacht dazu getan und in den Herzen vieler Frommer entzündet hat. Martin Behms Evangelien, Gedichte, Lieder sind alle ähnlich aufgebaut. Sie beginnen mit Strophen, in denen das Evangelium dargelegt und geschildert wird, wie Gott uns durch Jesus Christus rettet. In unserem Lied geschieht das in den ersten vier Strophen. Im Anschluss daran geht es dann um die Folgerungen, die der einzelne Christ daraus für seinen Glauben ziehen kann und soll. Bei unserem Lied geschieht das in den letzten beiden Strophen. Martin Behms gereimte Gebete sollten nicht nur im Gottesdienst gehört werden, sondern auch zur persönlichen Andacht mit nach Hause genommen und dort verwendet werden. Seine Lieder sind ein gutes Beispiel dafür, dass auch schon in der Zeit vor dem Dreißigjährigen Krieg die Heiligung des Christenlebens als Frucht des Glaubens hoch geachtet worden ist und nicht erst im Pietismus, wie manchmal behauptet wird, nach 1650. Dazu beigetragen hat sicher, dass in der beginnenden Neuzeit der Einzelne, das Individuum, in den Mittelpunkt des Interesses rückte. So kam es, dass auch in den Kirchenliedern ein Wechsel stattfindet von dem Wir der Reformationszeit und der Lieder aus der Reformationszeit zu dem Ich der Neuzeit. Das kann man auch bei den Liedern Paul Gerhardts beobachten, der ja kurze Zeit später seine Lieder geschrieben hat. Er schreibt Lieder, ich singe dir mit Herz und Mund oder ich stehe an deiner Krippen hier. In der Reformationszeit ist das immer mit einem Wir ausgedrückt. Es ist das Heil uns kommen her zum Beispiel. O König aller Ehren ist ein schlichtes Gebet, das Martin Behm in einer geschickten dichterischen Form in einem Wechselreim gestaltet hat. Wechselreim, das heißt, es reimt sich immer jede zweite Zeile an die übernächste Zeile. Die erste mit der dritten, die zweite mit der vierten Zeile. Der Dichter nimmt in seinem Lied vor allem zwei Bibeltexte in den Blick. Der erste ist der, den wir eben gehört haben aus Matthäus 2, die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland. Und der zweite Text ist der 72. Psalm, in dem schon im Alten Testament der Heiland als König der Welt beschrieben wird. Soviel zum Vorspann für dieses Lied. Jetzt schauen wir uns die Strophen ein bisschen näher an. Da steckt erstaunlich viel drin. Die erste Strophe setzt damit ein, dass Jesus Christus als König aller Ehren gepriesen wird. Er ist im besten Sinne des Wortes ein ehrenwerter König. Einer, der die Ehre wert ist, die man ihm entgegenbringt. Nun werden wir heute in unserem Land ja nicht mehr von Königen regiert. Da haben wir ein Problem mit solchen Liedern. Aber wir schauen trotzdem ja ganz gern mal in die Nachbarländer, wo es noch Monarchen gibt, nach England oder Dänemark und so weiter, und schauen uns im Fernsehen ganz gern an, was da so läuft, wenn ein Monarch stirbt oder ein neuer eingeführt wird. Martin Behm wusste noch aus eigener Erfahrung, was ein guter Monarch an der Spitze des Landes wert sein kann. Es gab ja auch genügend Beispiele für das Gegenteil. Um ein solches negatives Exemplar handelte es sich bei Herodes, der ja in der Geschichte von den Weisen auch eine Rolle spielt. Er war ein skrupelloser Machtpolitiker, noch dazu von Roms Gnaden, also er war von den Römern zugelassen und eingesetzt worden, der nicht einmal davor zurückschreckte, seine eigenen Söhne töten zu lassen, als diese ihm Konkurrenz machten. Ganz anders sah das bei Jesus aus. Er war auch ein König, sagt uns die Bibel. Er stammte aus der Königsfamilie Davids. Davon hat Salomo in seinem 72. Psalm geweissagt. Aber Jesus sagt dann selbst zu Pilatus, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Er hat kein irdisches Reich. Sein Thron steht im Himmel, heißt es im Lied. Davon hören wir mehr in der Offenbarung Johannes. Seine Herrschaftszeit ist nicht begrenzt, sondern sie währt ewig. Auch wenn er kein irdisches Reich regiert, erstreckt sich seine Herrschaft doch über die ganze Welt. Sie geht alle Menschen etwas an. Dieser König möchte alle in seinem Reich haben. Jesus Christus will, dass alle Menschen gerettet werden. Dazu lässt er seine Herrschaft überall auf der Erde bekannt machen, damit viele zur Seelenseligkeit kommen, dass ihre Seelen gerettet werden. Der Herold, der das ausruft, diese Botschaft, und der Herold, den der Herr in diese Welt sendet, das sind wir Christen, das ist der Gläubige. Wir sollen durch unser Zeugnis in Wort und Tat auf diesen Herrn hinweisen. Vor allem aber dürfen wir durch unsere Gebete dazu beitragen, dass noch möglichst viele dieses großartige Rettungsangebot unseres Heilandes annehmen und nicht zurückweisen oder desinteressiert links liegen lassen. Auch darauf macht Martin Behm in seinem Lied aufmerksam. Die Mission, die Sendung zur Ausbreitung der guten Nachricht von Jesus unter den Völkern, das ist das Leitthema der ganzen Epiphaniaszeit. In der zweiten Strophe fasst Martin Behm in kurzen Worten die Geschichte der Weisen aus dem Morgenland zusammen. Sie kommen nach Jerusalem, um den neuen König zu finden, der alle Könige übertrifft und dem allein Anbetung und Verehrung gebühren. Die Weisen selbst waren keine Könige. Erst die später entstandene Legende hat die drei Könige aus ihnen gemacht. Sie waren Sternkundige, wir würden heute sagen Astronomen, die sich mit den Sternen auskannten. Martin Behm widerspricht ganz bewusst dem damals schon verbreiteten Dreikönigskult, auch in seinen Predigten tut er das. In unserer zweiten Strophe nennt er diese Männer ganz einfach die Leut aus Morgenland. Sie knien vor dem Kind der Maria nieder und sie bringen ihm ihre kostbaren Gaben. Sie wissen offenbar, wen sie da vor sich haben. Martin Behm dichtet, die Knie sie vor dir beugen, weil du ihnen bist bekannt. Was meint er damit? In einer Predigt hat er das etwas näher ausgeführt. Da sagt er, die Weisen all hier sind aus Persien zu Christus gekommen, sagt der Kirchenvater Chrysostomus. Bei denselben standen die Magi, die Sterndeuter, im hohen Ansehen. Diese Weltweisen hatten zweifellos aus Daniels Lehre, welcher bei dem persischen König im hohen Ansehen gewesen war, die Voraussagen und Weissagungen behalten, nach welchen sie sich hier mögen gerichtet haben und desto fleißiger auf die Ankunft des neuen Königs gesehen haben. Die Sterndeuter kommen aus Persien. Sie haben wahrscheinlich durch die Botschaft des Daniel, der einige Jahrhunderte vorher dort gelebt hat, etwas von diesem König erfahren und Texte erhalten, in denen davon die Rede war. Die Weisen finden das gesuchte Königskind zunächst durch den außergewöhnlichen Stern. Es ist viel gerätselt worden, was das für ein Stern war. Wir wissen es nicht. Es kann eine Nova gewesen sein, ein Stern, der plötzlich aufleuchtet, das gibt es ja bis heute. Aber es kann auch eine Annäherung von zwei Sternen gewesen sein, die zu einem bestimmten Zeitpunkt so dicht beieinander stehen, dass sie wie ein neuer, hellerer Stern aussehen, dann aber später wieder sich voneinander entfernen, weil sie unterschiedliche Bahnen haben. Das ist möglich. Aber das ist auch nicht entscheidend. Der Stern allein nützt nämlich wenig, wenn man die Erläuterung aus Gottes Wort nicht dazu erhält. Die Weissagungen Daniels lassen die Männer den Stern richtig deuten. Sie kommen deshalb nach Jerusalem. Aber als sie dort ankommen, benötigen sie trotzdem noch die Hilfe der Schriftgelehrten, die sich in der Bibel auskennen, die ihnen zeigen, dass der Prophet Micha von diesem Weltheiland gesagt hat, dass er in Bethlehem geboren werden soll, das nahe bei der Hauptstadt Jerusalem lag. Dort in Bethlehem, dahin gehen sie dann, finden die Weisen den Sohn Gottes, der ihnen wie allen Menschen, so auch mir und dir, die ewige Rettung bringen kann. Wir brauchen nicht in unserer Schuld und Sünde unterzugehen und zu verzweifeln. Bei diesem Heiland finden wir Vergebung. Er ist unsere sichere Zuflucht. Er ist unser Hort. Das heißt ja dieses Wort eigentlich Hort, was wir so aus der Kinderausbildung und Schulzeit kennen. Das ist ein Zufluchtsort. Deshalb ist es recht und billig, dass wir diesen Heiland loben, weil er unser Zufluchtsort und Hort ist. Jetzt wollen wir die nächsten beiden Strophen, 3 und 4, singen zusammen. Am Anfang der dritten Strophe macht Martin Behm deutlich, dass mit dem Wort wirklich die Heilige Schrift gemeint ist, die Bibel. Du bist ein großer König, wie uns die Schrift vermeldet. Ohne Gottes Offenbarung in seinem Wort kann kein Mensch den Heiland finden. Wenn uns Gott nicht in der Heiligen Schrift gezeigt hätte, was er zu unserer Rettung getan hat, würden wir alle immer wieder in eine neue Sackgasse laufen und das Ziel verfehlen, wie anfangs die Weisen in Jerusalem. Was die Weisen bei Maria und Josef finden, ist zunächst nur der unscheinbare Säugling, das Baby. Da ist nichts zu sehen von der himmlischen Herrlichkeit. Da konnte man sich fragen, wie nun? Das soll der Sohn des allmächtigen Gottes sein, der Herrscher der Welt? Das blieb auch so, als dieses Jesuskind dann in Palästina erwachsen geworden ist. Da war nichts zu sehen von seiner göttlichen Herrlichkeit. Das heißt genau genommen fast nichts. Denn gelegentlich leuchtet auch in Jesu Erdentagen etwas davon auf, dass da mehr war als der Sohn Josefs, wie die Leute sagten. Etwa bei den wunderbaren Heilungen, die er vollbrachte, oder wenn er jemandem seine Gedanken auf den Kopf zusagen konnte, ohne dass sie ausgesprochen waren. Er ist ein großer König. Und doch sitzt er nicht auf einem prächtigen Ross, sondern reitet auf einem Esel in seine Hauptstadt ein. Er wohnt nicht im stolzen Schloss, sondern liegt in einer für das Vieh aufgestellten Futterkrippe. Er trägt keine goldene Krone, sondern am Ende eine Dornenkrone, mit der er verspottet wird. Dieser Gegensatz, diese paradoxe Spannung, hat es den Zeitgenossen Jesu schon schwer gemacht, in ihm den versprochenen Retter zu erkennen und anzunehmen. Sie wussten aus ihrer Bibel, aus dem Alten Testament, dass der Messias ein mächtiger König sein sollte, so wie ihn Salomo etwa im 72. Psalm beschreibt. An dieser prachtvollen Beschreibung des Königs über alle Völker haben sich die Juden, die Israelis, jahrhundertelang begeistert und berauscht. Sie übersahen dabei, dass das Alte Testament auch andere Bilder zur Beschreibung des Heilands kennt. Da wird er zum Beispiel bei den Propheten geschildert als der leidende Gottesknecht, Jesaja 53, oder als der König, der auf einem Esel in seine Hauptstadt einreitet, Sacharja 9. Am Anfang der vierten Strophe setzt Martin Behm die Beschreibung des Messias-König fort. Er greift dabei in seiner Wortwahl auf den Lobgesang des Tobias zurück, aus den Apokryphen des Alten Testaments. Dieser Text gehörte damals in der Zeit von Martin Behm zu den Lesungen, die in der Epiphaniaszeit verwendet wurden. Da heißt es: Du wirst wie ein heller Glanz leuchten, und an allen Enden auf Erden wird man dich ehren. Martin Behm übersetzt das: Du bist so schön geziert, dein Glanz erstreckt sich weit. Die dritte Zeile dieser Strophe lautet im Original: Dein Gut allzeit florieret. Florieren ist ein alter Ausdruck für blühen oder gedeihen, vorankommen. Alle neueren Gesangbücher, auch unseres, haben das geändert. Und jetzt heißt es: Dein Gut allzeit regieret. Das klingt auf Anhieb verständlicher, schwächt aber eigentlich den Sinn der ursprünglichen Aussage etwas ab. Güte ist gewiss eine wichtige Eigenschaft Gottes. Mit anderen Worten, seine Liebe, seine Barmherzigkeit. Davon ist in der fünften Strophe dann die Rede: Dein Güte schenkt mir Armen. Aber in der dritten Strophe wollte Martin Behm wohl bewusst dem vergänglichen Gut das höchste Gut gegenüberstellen, von dem Luther immer wieder in seinen Weihnachtsliedern spricht, wenn er etwas sagt: In unser armes Fleisch und Blut verkleidet sich das ewige Gut. Oder: Er ist geboren, euer Fleisch und Blut, euer Bruder ist das ewige Gut. Mit Gut ist also ursprünglich der Herr Christus gemeint, er selbst. Am Ende der vierten Strophe geht Martin Behm von der Betrachtung des Heilandswerkes über zum Gebet. Du wollst die Frommen schützen durch dein Macht und Gewalt. Wenn Gottes Herrschaft durch Jesus Christus in dieser Welt floriert, wie Behm ursprünglich sagt, sich ausbreitet, zunimmt, dann kommt das allen Menschen zugute. Dann werden Böses und Gewalt eingedämmt. Dann wird auch der Frieden auf dieser Erde gefördert. Wo Menschen zum Frieden mit Gott finden, da wirkt sich das auch in ihrem Zusammenleben mit anderen Menschen aus. Die beiden letzten Strophen in unserem Lied sind als Gebet formuliert. Am Anfang der fünften Strophe heißt es: Du wollst dich mein Erbarmen, in dein Reich nehme ich auf. Hier wird eine Brücke zur ersten Strophe geschlagen. Der Beter, der dieses Lied singt, möchte teilhaben an dem weltumspannenden ewigen Reich des Königs aller Ehren. Er weiß aber, dass er kein Recht hat, etwas von Gott zu fordern. Er kann sich nur mit einer Bitte an Gott richten. Deshalb bezeichnet er sich selbst als Armen. Denn den geistlich Armen gehört das Himmelreich, sagt Jesus in der Bergpredigt, in einer der Seligpreisungen. Geistlich Arme sind Menschen, die sich vor Gott nicht mit ihren eigenen Leistungen brüsten und sich nicht auf ihr anständiges Leben berufen und sich besser als andere vorkommen. Das sind Menschen, die erkannt haben, dass sie vor Gott als Sünder nicht bestehen können, wenn nicht Jesus für sie eintritt und für sie Fürsprache einlegt. In diesem Leben kann uns noch viel Not und Plage begegnen, Unverständnis und Feindschaft. Aber wir dürfen wissen, dass wir als Glaubende schon jetzt zu Jesu ewigem Reich gehören. Wir stehen unter seiner Herrschaft. Wir sind sein Eigentum. Was jetzt nur im Glauben zu sehen ist und zu merken, das wird am Ende dieser Welt für alle Menschen sichtbar werden, wenn der Herr Christus wiederkommt. Bis dahin sollen wir uns auch vom Teufel nicht irre machen lassen. Wer an Jesus glaubt, der hat jetzt schon das ewige Leben, sagt Jesus. Die letzte Strophe setzt das Gebet noch fort. Hier greift Martin Behm auf die zweite Strophe zurück. Waren es dort noch zwei Dinge, die den Weisen den Weg zum Heiland gewiesen haben, der Stern und das Wort der Schriftgelehrten. So wird nun beides in eins gesetzt, wenn Martin Behm dichtet: Du wollst in mir entzünden, dein Wort, den edlen Stern. Das Wort des Evangeliums vom Heiland wird zu dem Licht, das das Dunkel im Herzen erleuchtet. Der Apostel Petrus schreibt in seinem ersten Brief: Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Es ist der erhöhte Herr Christus selbst, der sich als Morgenstern bezeichnet, etwa in der Offenbarung Johannes. Das heißt, als Stern, der den neuen Tag ankündigt am Horizont. Als lutherischer Christ weiß Martin Behm, dass Lehre und Leben bei Christen zusammengehören. Man kann sie nicht auseinanderreißen oder gegeneinander ausspielen. Wo das Licht des Glaubens angezündet wird und am Leben erhalten wird, da können sich falsche Lehren oder Sünden nicht auf Dauer halten. Sie müssen durch tägliches Hören auf Gottes Wort und durch die Buße erkannt und nötigenfalls auch ausgemerzt werden. Im zweiten Teil der letzten Strophe nennt Martin Behm noch einmal ganz klar, worum es ihm in diesem Lied geht. Es ist ein ganz persönliches Gebet. Da sagt er: Hilf, dass ich dich erkenne, dich meinen König nenne, jetzt und in Ewigkeit. Er möchte zu diesem Ehrenkönig Jesus Christus gehören und bei ihm bleiben. Es geht beim Glauben wirklich um ein persönliches Verhältnis des Einzelnen zu unserem Heiland. Keiner wird dadurch selig und gerettet ewig, dass jemand anderes stellvertretend für ihn geglaubt hat, die Großmutter oder die Frau oder die Kinder. Jeder muss selbst an Christus glauben, um gerettet zu werden. Aber dieser Glaube ist eingebettet in das Bekenntnis der Gemeinde und Kirche. Hilf, dass ich dich erkenne, und mit der Christenheit dich meinen König nenne, jetzt und in Ewigkeit. Als Glaubender stehe ich eben nicht allein in dieser Welt. Wir sind von anderen Christen umgeben, die wie wir glauben. Wir sind zusammen mit ihnen auf dem Weg zur Seligkeit. Vor allem aber gehören wir zur wahren Kirche, zu der auch schon die Heimgerufenen gehören, die jetzt vor dem Thron des Lammes ihren Gottesdienst feiern. Dahin wollen wir unseren Blick richten, am Ende dieses Liedes, und mit dem Liederdichter, mit einem anderen Liederdichter bekennen, Eier wären wir da in dieser ewigen Seligkeit. Amen. Wir singen noch zum Schluss die letzten beiden Strophen des Liedes.